Herzlichen Dank auch für dieses Gebet. Ist mir wertvoll. Denn die Verkündigung des Wortes Gottes ist immer geistlich umkämpft. Das ist mir in den letzten Jahren ganz besonders bewusst geworden. Und deshalb vielen Dank auch immer für die Gebete, auch für den Gottesdienst und auch für die Verkündigung. Und jetzt wollen wir beginnen, was wir schon lange, lange angekündigt haben, nämlich mit dem zweiten Teil der Offenbarung, oder wir können sagen mit der Auslegung der Offenbarung. Und wir wurden schon wunderbar eingestimmt durch die Lieder, habt ihr gemerkt, die haben extra Lieder gelernt und eingeübt, die passen zur Offenbarung. Ich freue mich schon aufs nächsten Sonntag, wo es denn um den Löwen geht, den wir schon besungen haben. Aber schön der Reihe nach, die Offenbarung des Johannes, der Verfasser ist ja dieser Jünger Johannes übrigens, das ist der einzige Apostel, der nicht den Märtyrertod erlitten hat. Und Johannes wurde ein sehr, sehr alter Mann. Fast gegen 100 Jahre alt wurde der. Und im hohen Alter haben die römischen Behörden versucht, ihn noch zu neutralisieren, dass der Einfluss von ihm vor allem in die kleinasiatischen Gemeinden zurückgeht. Sie haben sich vor ihm gefürchtet, weil die Christen sind gewachsen, trotz Verfolgung. Und deshalb haben sie ihn verbannt auf eine griechische Insel, die heißt Patmos. Lesen wir am Anfang der Offenbarung. Und dort hat er von Jesus selber diese Offenbarung erhalten. Und die Offenbarung, und jetzt das Kapitel 4, wo wir jetzt einsetzen oder weiterfahren möchten, beginnt ja mit den Worten, ich lese sie, danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ja, was war denn vorher? In den ersten drei Kapiteln der Offenbarung redet Jesus ganz wichtige Worte für die Gegenwart. Dort finden wir ja die 7 Sendschreiben. Wir haben uns ja damit vor 3 Jahren beschäftigt in einer Predigtreihe. Wer das nachhören will, sie sind immer noch zu finden auf der Homepage. Die 7 Sendschreiben. An die 7 Gemeinden. Und wir haben vor 3 Jahren schon gesehen, diese 7 Sendschreiben sind ja nicht nur historisch zu verstehen. Es gab damals schon über 100 Gemeinden im Raum von Kleinasien. Sondern die Zahl 7, das kennen die Bibelkenner, das ist ja die Zahl der Vollkommenheit Gottes. Und so sind die 7 Sendschreiben eigentlich ein Querschnitt der Situation, der Verhaltensweisen von allen Christen und von allen Gemeinden bis heute. Also nicht nur damals gab es eine Gemeinde, eine Laodicea-Gemeinde, die gibt es heute noch. Und heute gibt es wie damals immer noch auch Philadelphia-Gemeinden. Es gibt noch heute Philadelphia-Christen und es gibt noch heute Laodicea-Christen und vielleicht sitzen sie sogar in der gleichen Gemeinde zusammen. Also nochmals zusammenfassend gesagt, in den ersten 3 Kapiteln der Offenbarung, die beinhaltet ein Reden Gottes in die Gegenwart, ein hochaktuelles Reden Gottes in die Gegenwart. Und jetzt, ab Kapitel 4 bis zum Ende der Offenbarung, Kapitel 22, geht es um die Zukunft. Erster Vers, Offenbarung 4. Sagt Jesus zu dem Johannes, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, da meint er eben die ersten 3 Kapitel, dieses Reden Gottes in die Gegenwart hinein, auch in unsere Zeit hinein. Ich will dir zeigen, was nach diesen Dingen noch kommen muss. Also noch einmal, ab Kapitel 4 geht es jetzt nicht mehr um die Gegenwart, sondern es geht jetzt um die Zukunft. Und zwar um die Zukunft aus der Vogelperspektive, könnten wir sagen. Aus der Perspektive Gottes. Und deshalb ist vieles für uns nicht ganz einfach zu verstehen. Weil uns das, was da in der Zukunft noch kommen soll, uns nicht so recht vorstellen können im Moment. Wir haben ja schon Mühe, das, was wir erleben in der Gegenwart, richtig einzuordnen. Noch schwieriger ist es, was in der Vergangenheit war, das zu erfassen. Noch viel mehr Mühe haben wir, was in der Zukunft wird geschehen. Und deshalb ist vieles für uns nicht so einfach zu verstehen. Und deshalb kann es hilfreich sein, bevor ich jetzt den ersten Text lese und die Auslegung mache, einige Prinzipien zu nennen, wie wir in diesen Sonntagen, die noch kommen werden, heute an diese Offenbarung herangehen werden. Einige von euch mögen sich noch erinnern, in den 60er und 70er Jahren gab es im Nahen Osten mehrere Kriege, vor allem mit Israel. Und da gab es auch die Ölkrise, mögt ihr euch noch erinnern. Und damals gab es auch einen starken Trend unter den Christen zu sehr spekulativen Auslegungen. Ich mag mich auch selber an diese Zeit erinnern, ein neuer Ostkrieg, da gab es gleich wieder ein Buch im christlichen Büchermarkt. Und es wurde gesagt, das ist jetzt das und das aus dem prophetischen Wort und aus der Offenbarung. Und oft erwiesen sich diese Prophetien oder diese spekulativen Auslegungen des Prophetenwortes schon bald als Falschauslegungen. Und mit dieser spekulativen Auslegung der Offenbarung oder generell des prophetischen Wortes hat man letztendlich der Offenbarung einen Bärendienst erwiesen. Ich wage das so zu behaupten. Man hat das Vertrauen auch ins prophetische Wort untergraben. Viele Christen haben dann gesagt, wir lassen die Finger weg von diesem Buch. Vor allem auch die Pastoren haben das gesagt. Ich habe kaum mehr in den letzten Jahrzehnten Auslegungen im Gemeindekontext, zum Beispiel von der Offenbarung. Das hat man den Endzeitspezialisten überlassen, die gab es zu allen Zeiten. Kirchengeschichtlich ist noch interessant, die Endzeitbewegungen waren immer nur kurzlebige Bewegungen, die sind immer relativ schnell gestorben. Aber so im Gemeindekontext war die Offenbarung wie ein rotes Tuch. Und jetzt nach etwa eben 50 Jahren scheint sich das Blatt, so habe ich den Eindruck, ein bisschen wieder zu wenden. Man spürt wieder ein neues Bedürfnis, was Gott will uns auch durch dieses letzte Buch sagen. Eine der größten Gemeinden der FEG in der Schweiz, das ist die FEG Rapperswil, und der langjährige Leiter hat jetzt auch eine Predigtreihe gehabt über die Offenbarung. Wir sind im engen Kontakt mit ihm. Und er hat mir ja noch diese Woche geschrieben, ich hatte Angst vor viel Kritik. Aber er hat jetzt über 1000 Bücher schon verkauft, die er extra jetzt auch geschrieben hat. Neues Bedürfnis. Was will uns Gott auch mit diesem Buch sagen? Vielleicht auch unter dem Eindruck der globalen Veränderungen. Und uns ist wichtig, am Anfang schon zu sagen, wir möchten diese Offenbarung nicht spekulativ auslegen. Wir möchten da lernen. Und es kommt noch ein weiterer positiver Aspekt dazu. In den letzten Jahren haben anerkannte, wirklich fundierte, nüchterne, bibeltreue, ich brauche dieses Wort nicht so gerne, bibeltreu, weil es viel missbraucht wird, aber hier sage ich es einmal, bibeltreue, evangelikale Theologen sich zusammengetan und haben zusammen eine wissenschaftliche, grammatikalische, historische Auslegung der Offenbarung gemacht. Zum Beispiel Professor Gerhard Meyer oder Rainer Riesner oder Eckhard Schnabel, das sind hoch anerkannte, bibeltreue, nüchterne Theologen. Und wir werden immer wieder natürlich auch auf ihren Schatz zurückgreifen. Und deshalb kann es hilfreich sein, einige Prinzipien jetzt im Voraus zu nennen, wie wir an diese Offenbarung herangehen wollen. Ich möchte das zeigen in Form von 4 Schlüsseln. Der erste Schlüssel, wo wir da herangehen wollen, ist, wir finden in der Offenbarung immer wieder eine erklärende Sprache. Das heißt, verschiedene Bilder oder Symbole werden selber im Text erklärt oder an anderen Stellen des Neuen Testamentes erklärt. Ein Beispiel, das wir schon kennen, es ist immer oder war immer wieder die Rede in den ersten Kapitel von 7 Leuchtern. Und da heißt es dazu, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Also die Offenbarung sagt selber, was verschiedene Bilder oder Symbole sind. Das ist der erste Punkt. Und es gibt auch viele Aussagen in der Offenbarung, die sind tatsächlich wortwörtlich und gegenständlich zu verstehen. Im Detail werden zum Beispiel, wir kommen noch darauf an der nächsten Sonne, entfesselte Naturgewalten beschrieben. Und da ist es höchstwahrscheinlich, sind da wirklich auch entsprechende Naturkatastrophen gemeint. Zweiter Schlüssel, die alttestamentliche Sprache. Ihr habt sicher schon gemerkt bei der Vorbereitung auf heute, wo ihr den Text ja alle gelesen habt, da gibt es Symboliken, Bilder aus dem Alten Testament. Und diese können dann auch wieder aus der Optik des Alten Testamentes erklärt werden. Dritter Schlüssel, die zeitgeschichtliche Sprache. Das heißt, es gibt immer wieder Bilder oder auch Symbole, die uns heute völlig fremd sind. Aber für die ersten Adressaten, für die damaligen Leser, waren das Bilder oder Vergleiche, die ihnen völlig bekannt waren aus dem Alltag. Und da können wir mit Hilfe von der historischen Wissenschaft auch diese Bilder oder Aussagen besser verstehen. Und das möchten wir tun. Und jetzt kommt noch der vierte, der letzte Schlüssel, und das ist wahrscheinlich der schwierigste Schlüssel. In der Offenbarung gibt es immer wieder auch Bilder, gibt Symbole, Inhalte, die nur mit wenigen Strichen ganz abstrakt gezeichnet werden. Mach ein Beispiel. In Offenbarung 9 werden Heuschrecken ganz abstrakt, surreal beschrieben. Diese Heuschrecken haben auch einen Namen. Und weil die nur so abstrakt beschrieben sind, sind höchstwahrscheinlich das keine richtigen Heuschrecken, wie wir sie in der Natur kennen. Und deshalb gilt es, gerade wenn die Offenbarung sehr abstrakt redet, ich habe das so bewusst aufgeschrieben, Zurückhaltung zu üben in der Deutung. So schnell zu sagen, das ist das und das ist das. Oft wird in der Offenbarung die Konkretisierung, das ist ein wichtiger Punkt, den ich vorausschicken möchte, oft wird in der Offenbarung die Konkretisierung, was denn das wirklich bedeutet, auf später verschoben. Ich glaube, Gott will uns einfach auch nicht überfordern. Wenn die Zeit reif wird, werden wir es wissen. Mach wieder so ein Beispiel, das euch allen bekannt ist, die Zahl des Antichristen. Wir kommen ja nicht so weit bis Kapitel 13. Was ist die Zahl des Antichristen? 666. Was wurde da alles hinein interpretiert? Als ich noch jung war, gab es christliche Flugtraktate, die haben gesagt, die Zahl 666 sind diese Strichcodes, die wir auf den Verpackungen haben. Wenn wir einkaufen in einem Laden, die sind hier dazu da, um den Lagerbestand anzuzeigen. Hat irgendjemand einen Code gefunden, der 3x666, und da hat man gesagt, das ist der Antichrist. Mir hat das Vertrauen in diese spekulativen Auslegungen bis heute wurden dadurch erschüttert. Ich habe das am Anfang geglaubt. Und vieles andere auch. Das hat mich sehr, sehr erschüttert. Also zusammenfassend gesagt, aus dem Respekt vor dem Wort Gottes lehnen wir alle spekulative Auslegung der Offenbarung ab. Wir fühlen uns einer grammatikalisch-historischen Auslegung gegenüber verpflichtet. Vielleicht denkt ihr, jetzt redet der lange darüber. Das ist mir ganz wichtig, weil es Stimmen gibt, vielleicht gibt es schon heute Stimmen, die am Ende beim Ausgang sagen, ja, aber Matthias, das gibt doch noch ganz andere Varianten der Auslegung. Dann werde ich sagen, jawohl, das gibt es. Aber wir werden uns oder sind uns der grammatikalisch-historischen Auslegung gegenüber verpflichtet. Das stimmt auch überein mit unseren Statuten der FEG. Ich habe die wieder mal gelesen. Da sind einige klare theologische Aussagen drin. Und ich glaube, das passt auch zur DNA des Bundes der FEG. Nüchtern, biblisch fundiert, grammatikalisch wie auch historisch. So, jetzt höre ich aber auf mit Einleitung. Das gibt's nur bei der ersten Predigt. Das gilt für alle Predigten, was ich jetzt gesagt habe. Und jetzt wollen wir einsteigen. Ich lese ganz bewusst jetzt den Text auch aus den Bibelübersetzungen, die wir auf dem Platz haben. Ihr dürft also gerne nachlesen. Offenbarung 4, die ersten 6 Verse. Und weil wir Abendmahl haben, werde ich noch aus Kapitel 5 den 5. Vers dazu nehmen. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang und zu mir sagte, komm hier herauf, Das ist also die Stimme von Jesus, wissen wir aus dem ersten Kapitel. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand. Und von diesem jemand, von dem ging ein Leuchten aus, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste. Diese waren in weiße Gewänder gehüllt und trugen goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, gewaltige Stimmen und Donnerschläge. Vor dem Thron brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah aus wie ein gläsernes Meer und war von kristallener Klarheit. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Der Apostel Johannes sagt uns hier im ersten Vers dieses Textes oder dieses zweiten Teiles der Offenbarung, ich sah und hörte. Ja, in welcher Verfassung war er da wohl? Vielleicht könnte man schnell sagen, ja, der war doch da in einem Zustand von Ekstase, er war in einem Zustand von Trance. Aber diese Erklärung ist eher unbefriedigend, weil wir haben gehört, auch im ersten Vers, dass Johannes da vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes ergriffen wurde. Und wir spüren es auch aus dem Text heraus. Johannes erlebt alles in höchster geistlicher Konzentration, bei vollem Bewusstsein. Also er war nicht irgendwie benebelt durch irgendwelche Drogen und da irgendwie an eine Fantasiewelt abgeglitten ist, sondern erlebt, wir könnten sagen, hellwach, einen Wechsel aus der Gegenwart, wo er darin lebte, in Gottes Zukunft. Oder wie wir es gelesen haben, er steigt hier, eigentlich können wir sagen, hinauf aus der diesseitigen Dimension in die jenseitige Dimension. Er steigt hinauf in den Himmel. So bildhaft jetzt dargestellt, wie auf einer Treppe. Und als er jetzt im Himmel war, was sieht er? Er sieht eine geöffnete Tür. Und was sieht er jetzt, als er durch diese Tür hindurch sah? Es heißt hier im ersten Vers, ich sah einen Thron im Himmel stehen. Ich sah einen Thron im Himmel steht. Ja, was ist denn ein Thron? Und was geschieht auf einem Thron? Oder auch, was geschieht in der unmittelbaren Umgebung eines Thrones? Dieses Bild haben wir jetzt ja vor uns. Und hier komme ich eigentlich zum ersten Punkt. Wir dürfen hier einen Blick werfen an den Ort, wo die Welt und auch die Rettungsgeschichte zum letztendlichen Ziel geführt wird. Wir dürfen hier in Kapitel 4 einen Blick werfen ins Zentrum der Kommandozentrale der Heils- und Weltgeschichte Gottes. Ich bin in der Vorbereitung lange vor diesem Gedanken stehen geblieben. Was für ein Privileg ist das doch? Wir winzige Menschen werden gewissermaßen hier in diesen Texten doch heute Morgen an die Hand genommen und dürfen Einblick haben an diesen zentralen Ort. An den Ort, wo die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf uns Menschen, in Bezug auf diese Welt und auch in Bezug auf das Universum. Wow, da stockt uns doch der Atem. Ich habe versucht, einen Vergleich zu finden. Ich habe einen gefunden, aber er hinkt furchtbar. Aber ich bringe ihn trotzdem, dass uns das noch ein bisschen mehr bewusst wird. Wo ist die Kommandozentrale unseres Landes? In Bern. Da gibt es ein Bundeshaus und da gibt es ein Zimmer. Da gibt es 7 Throne, ich glaube, es sind sogar 8 Throne. Vom Schreiberling, der hat auch noch einen, habt sicher schon Bilder gesehen davon. Das ist das Bundesratszimmer. Wart ihr da schon einmal drin während einer Sitzung? Sicher nicht, da kommt keiner rein, wo die Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht hat jemand von euch schon mal, als es leer war, eine Besichtigung gemacht und ist da ehrfürchtig reingelaufen und hat diese Throne mit ihren Tischen angeschaut. Aber dieses Bild hängt, oder? Soweit ich verstehe etwas von Politik, diese 7 Bundesräte, die haben gar nicht so viel zu sagen, die da auf diesen Thronen sitzen. Da gibt es viele Sachzwänge aus der eigenen Partei, aus dem Parlament und so weiter. Sie sitzen zwar auf ihren Bundesratsthronen, aber gleichzeitig wird an ihrem Thron gesägt. Die Linken wollen die Rechten aus dem Bundesrat rauswerfen und die Rechten wollen die Linken aus dem Bundesrat raufwerfen. Also mit diesem Thron, die sind ziemlich wackelig. Und wir dürfen heute Morgen einen Blick werfen ins Zentrum der Kommandozentrale, darf ich es noch einmal sagen, der Welt- und Heilsgeschichte Gottes. An den Ort, wo die Welt- und Rettungsgeschichte Gottes letztendlich zum Ziel geführt wird. Was für ein Privileg. Es wird uns da gesagt, was noch nicht geschehen wird, sondern was noch geschehen, habt ihr euch geachtet, geschehen muss. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und jetzt heißt es weiter, und auf dem Thron saß jemand. Interessante Formulierung. Auf dem Thron saß jemand. Johannes äußert sich da äußerst vorsichtig. Man hat den Eindruck, er hält gewissermaßen jetzt, was er sieht, den Atem an. Auf dem Thron saß jemand. Für unsere Ohren ist das fast ein bisschen unanständig, jemand ohne Namensnennung. Und doch wird uns da etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Auf dem Thron saß jemand. Das heißt nämlich, Gott ist eine Person. Gott ist nicht irgendeine undefinierbare kosmische Energie. Gott ist auch nicht nur einfach so eine höhere Gewalt, die einfach unkontrolliert irgendwann mal losbricht. Gott ist auch nicht einfach ein Prinzip, wie die Philosophen das immer wieder versucht haben zu definieren. Auf dem Thron saß jemand. Das heißt, Gott regiert und lenkt souverän und uneingeschränkt. Darf ich nochmals den hinkenden Vergleich hinziehen, dass uns das besser bewusst wird von den 7 Bundesräten. Die können nicht uneingeschränkt regieren und auch nicht souverän. Wir müssen immer aufpassen, dass ihnen der Thron nicht abgesägt wird, unter anderem. Aber hier wird uns Gott vorgestellt, er regiert und lenkt souverän, uneingeschränkt. Er übernimmt die letzte Verantwortung in der Welt- und Menschheitsgeschichte. Und er ist König, uneingeschränkter König. Und vielleicht hast du gerade mit dem Mühe, dass Gott ein uneingeschränkter König sein soll. Und ich habe Verständnis. Ich verstehe das manchmal auch nicht so. Gott soll uneingeschränkter König sein. Ein uneingeschränkter, richtiger König ist doch einer, wenn zum Beispiel jemand krank wird, vor allem wenn Christen krank wird, dass er diese gleich wieder gesund macht. Das wäre doch ein uneingeschränkter König, der keine Hindernisse kennt. Oder ein uneingeschränkter König wäre einer, der mir alle Wünsche erfüllt, der alles macht für mich. Wie ist es so mit unseren Wünschen? Und genau das will uns die Offenbarung lehren. Gott ist nicht ein kitschiger Märchenkönig. Und trotzdem haben wir vielleicht Mühe damit. Uneingeschränkter König. Ja, warum herrscht denn so viel Unrecht in dieser Welt? Am Weihnachtstag wurden in Burkinisano, es ist ein Land in Westafrika, ihr wisst es besser als ich, 35 Menschen einfach niedergemetzelt. Da kamen sie mit irgendwelchen Autos, die Dschihadisten, und wurde losgeballert. Wen es getroffen hat, hat es getroffen. Warum lässt dieser uneingeschränkte König auf dem Thron das einfach zu? Aber gerade die Offenbarung will uns zeigen, Gott regiert souverän. Und er regiert als uneingeschränkter König souverän, indem er eben, und das zeigt uns die Offenbarung, auch warten kann. Indem er auch das Böse aushalten kann. Und das Böse ausreifen lässt. Trotzdem regiert Gott uneingeschränkt, Psalm 2. Die alle Völker gegen Gott sich auflehnen, heißt es, der im Himmel wohnt. Wisst ihr es noch, wir hatten noch einmal eine Predigt darüber, der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Er ist und bleibt König. Er regiert uneingeschränkt, aber tut es ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Und trotzdem regiert er souverän. Er steht über allem. Er hat über allem einen guten Plan. Ich habe da noch eine kleine Skizze gemacht, weil es etwas umständlich ist, manchmal hier mit dem Flipchart, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, wie Gott regiert. Der hat eine andere Denkrichtung. Der denkt in größeren Bahnen. Wir denken immer, ein König muss jetzt und sofort alles machen. Das ist eine Zeitachse. Hier hat die Königsherrschaft Gottes angefangen mit der Menschwerdung Jesu Christi. Jetzt sind wir da irgendwo. Gott regiert. Manchmal sehen wir es nicht so. Es wird da noch gewaltige Ausschläge geben, werden wir sehen. Aber er hat ein Ziel, und das wird dann im 20. Kapitel der Offenbarung formuliert. Das ist das tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde. Dieses Ziel hat er schon jetzt im Auge. Und er hat noch ein weiteres Ziel. Sein endliches Ziel wird in Kapitel 21 und 22 der Offenbarung uns beschrieben. Das ist nämlich die neue Welt Gottes. Und es ist wichtig, dass wir immer das ganze Bild im Auge behalten. Gott hat immer die Kontrolle, auch hier. Und Gott kann warten. Seine uneingeschränkte Königsherrschaft besteht eben auch im Warten, im Ausreifen, im Aushalten. Gott kämpft um die Wahrheit, zeigt uns die Offenbarung. Er kämpft um unser Wohl. Er ist ein König, der mit geduldiger Liebe um Menschen wirbt bis zuletzt. Das sehen wir in der Offenbarung und auch hier. Ich glaube, das ist jetzt seine Hauptbeschäftigung Gottes. Er wirbt um Menschen, dass sie zu ihm kommen. Menschen, die sich gegen ihn auflehnen, Menschen, die rebellieren. Das ist seine Königsherrschaft. Und wir als Gemeinde dürfen da ein verlängerter Arm Gottes sein, mithelfen, werben, Menschen für Jesus zu gewinnen. Jetzt der Johannes beschreibt hier das Aussehen Gottes nicht so direkt. Wahrscheinlich kann er das auch nicht. Er beschreibt vielmehr die Lichtsausstrahlung, die von Gott und seinem Thron ausgeht. Achtet euch in diesem Text. Und er beschreibt uns jetzt auch die engste Umgebung um den Thron Gottes herum. Vers 3. Der auf dem Thron saß, erleuchtet wie Edelsteine. Das heißt, von Gott geht pure Herrlichkeit aus, pure Klarheit. Von Gott geht aber auch Kostbarkeit aus, wie Edelsteine. Und in Vers 3, da wird uns ein Regenbogenkranz beschrieben. Hier, der funkelt um den Thron Gottes herum. Damit wird die Bundestreue Gottes uns gezeigt. Ihr habt die Parallelstellen auch im Flyer, wo ihr alles nachlesen könnt. Geschichte von Noah, dem Regenbogen. Hier ein Bild dafür, für diese Bundestreue Gottes, für die Gnade Gottes. Das ist Gottes Ziel. Nicht den Untergang der Menschen, wie die Klimaaktivisten das befürchten, sondern neue Schöpfung. Neue Welt, neuer Himmel. Und jetzt möchte ich noch auf diesen besonderen Vers 4 kurz eingehen. Das ist ja schon ein besonderer Vers, wenn es hier heißt im Vers 4, um den Thron Gottes herum, so wie quasi in einem erweiterten Kreis um diesen Thron herum, heißt es hier, sah Johannes 24 weitere kleine Throne. Und auf jedem dieser Throne saß je ein Ältester. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind diese Ältesten? Die meisten Argumente sprechen für folgende Ausleger. Im griechischen Grundtext wird Älteste übersetzt mit Presbyteroi. Vielleicht kennt ihr das Wort auch, Presbyter, Presbyteroi. Das heißt auf Deutsch Vorsteher oder Gesandter oder auch Repräsentant. Und deshalb sprechen die meisten Argumente für folgende Auslegung. Diese 24 Presbyteroi repräsentieren das Volk Gottes oder die Gemeinde Gottes, und zwar aus allen Zeiten, aus Juden und Heiden. Es ist ein Bild, das wir auch noch später in der Offenbarung finden werden. 24, 12 aus dem Alten Testament. Repräsentanten, das sind die Patriarchen, die Väter der 12 Stämme, und aus dem Neuen Testament wieder 12, naheliegend ein Hinweis auf die 12 Apostel. Und diese 24, die repräsentieren letztendlich auch die, kann man sicher auch sagen, die vollendeten Gläubigen, diejenigen, die schon am Ziel sind. Oder wie wir in der Offenbarung dann den Begriff immer wieder finden, die Überwinder. Wir kommen noch darauf. Und schon in den Sendschreiben mögt ihr euch erinnern, am Schluss hieß es nach jedem Sendschreiben und am Ende am Sendschreiben, wer überwindet. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Offenbarung. Und diese 24 repräsentieren auch diese Überwinder. Also die vollendeten Gläubigen. Und jetzt wird uns gesagt von diesen, sie tragen weiße Kleider. Was heißt das? Schlage vor, das sparen wir raus auf das Abendmahl. Und noch etwas tragen sie, habt ihr es mitbekommen? Die tragen goldene Kronen. Im Griechischen kann man auch übersetzen, sie tragen Siegeskränze. Das gleiche Wort. Goldene Kronen oder eben auch Siegeskränze. Das heißt, diese Siegeskränze zeigen die Zugehörigkeit der Gläubigen zu Jesus als dem Sieger an. Und das ist ja schon interessant. Im Neuen Testament werden auch die Gläubigen, die noch auf dieser Erde leben, auch wir, als Mitgekrönte bezeichnet. Ihr könnt selber nachlesen im Predigtflyer Epheser 2, Vers 6, da heißt es, durch den Sieg von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung lässt er uns jetzt schon mitsitzen auf seinen Thron. Wir sind jetzt schon, obwohl wir hier noch leben, im Geist natürlich mit eingesetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, die wiedergeborenen Christen dürfen jetzt schon Anteil haben am Sieg Gottes, am Sieg von Jesus. Die wiedergeborenen Christen können jetzt schon durch seinen Geist, deshalb sage ich auch wiedergeborenen Christen, die haben ja den Geist Gottes, die können durch seinen Geist das Böse immer wieder besiegen, das in ihr Leben hineintritt. Hebräer 12 heißt es, dass wir ablegen können. Die Sünde, die uns immer wieder umstricken will, und das kennen wir alle, umstricken will. Überwinder, jetzt schon. Wir dürfen jetzt schon im Geist diese Siegeskronen tragen. Was heißt das konkret? Ich möchte ein Beispiel machen, wenn ich mich verletzt fühle, ich sage bewusst fühle. Wir leben heute in einer psychologisierten Welt. Man fühlt sich manchmal schon verletzt, weil der andere einfach nicht das tut, was ich von ihm erwarte. Und dann sagen wir, ich bin verletzt. Aber diese Haltung ist eigentlich Sünde. Aber ich brauche trotzdem das Beispiel, wenn ich verletzt bin, wirklich verletzt bin, wie kann ich reagieren? Ich kann reagieren, wie der natürliche Mensch reagiert und wie auch Christen reagieren, die vergessen haben, ihre Krone aufzusetzen, ihren Siegeskranz, den ihnen jetzt schon in Jesus geschenkt ist. Wie reagiere ich dann? Wie du mir, so ich dir, und noch eins drauf. Das hat Gott ja im Alten Testament schon ein bisschen geregelt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil ein Auge verlangt drei Augen. Und ein Zahn verlangt drei eingeschlagene Zähne. Und Gott hat das mal dort schon ein bisschen geregelt, nur einen. Und im Neuen Testament, wo uns diese Siegeskronen im Geist, dieses Anteilhaben am Sieg Jesu geschenkt ist, haben wir die Kraft, wenn ich verletzt worden bin, trotzdem dieser Person wohlwollend, zugewandt, wertschätzend und segnend zu begegnen. Das heißt ganz praktisch, jetzt schon als Christen sind wir mitgekrönte mit dem Siegeskranz von Jesus. Ihr merkt, die Zeit läuft davon. Nur ein letztes. Dieser Einblick in den Thron Gottes will uns auch zeigen, Christen wissen, wo das eigentliche Machtzentrum des Universums ist. Das ist nicht Rom, das ist auch nicht Washington, das ist auch nicht die Schwiegermutter, die vielleicht im Moment gerade Druck macht. Und wenn wir uns mit dem beschäftigen, denken wir, oh, das ist eben das Machtzentrum. Das Machtzentrum ist auch nicht der Nachbar, der uns das Leben so schwer macht. Ja, je mehr wir uns mit dem beschäftigen, immer mehr wird er wirklich zum Machtzentrum in unserem Leben. Sondern Christen wissen, wo das Machtzentrum des Universums ist. Das zeigt auch der nächste Vers 5. Vom Thron Gottes ausgehen Blitze, Donner und gewaltige Stimmen. Alles Bilder aus dem Alten Testament sind Zeichen, Blitze, Donner, gewaltige Stimmen der Gegenwart Gottes. Zeichen für das kraftvolle, zuverlässige Reden Gottes. Und es sind auch Zeichen für das Trösten Gottes. Hier vor dem Thron Gottes. Christen wissen, wo das eigentliche Machtzentrum ist. Wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, auch nicht im neuen Jahr. Sondern wir dürfen stehen unter dem Schutz Gottes, unter der Herrschaft seines Thrones. Wir wissen hier nicht, was kommt. Was für ein Trost. Ihr merkt, ich bin richtig begeistert von der Offenbarung. Welchen Thron? Und davon reden auch schon die Psalmisten im Alten Testament, wenn sie immer wieder sagen, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein festes Schloss. Da hatten schon die alttestamentlichen Psalmisten, vor allem auch David, immer wieder Gott auf dem Thron im Bild und nicht den Alltag mit seinen Problemen, sondern Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Ich komme zum Schluss und möchte schließen mit der Frage, was lösen diese Beschreibungen des Thrones Gottes und seiner Umgebung in dir oder ihnen aus? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich habe natürlich länger Zeit, mich darüber damit zu befassen. Auf diesem Bild, ich zeige es noch etwas größer, von diesen Ältesten, da fehlt etwas. Das ist nicht gezeichnet, über was wir gesprochen und was wir auch gelesen haben. Wisst ihr was? Was fehlt? Die Kronen, die Siegeskränze. Und das hat einen Grund, wir lesen es dann in den nächsten Verse. Diese Ältesten haben nämlich diese Kronen niedergelegt vor dem Thron Gottes in Anbetung. Und zurück zu der Frage, was löst das bei uns aus, diese Beschreibungen des Thrones Gottes. Wir dürfen heute auch unsere Kronen hinlegen und voll Dankbarkeit anbeten, wie diese Ältesten und wie die Weisen an Weihnachten. Und dürfen sagen, Vater im Himmel, wir möchten ganz zu dir gehören. Du sitzt auf dem Thron. Wir dürfen auch heute alles zu kurz kommen zu Gott bringen. Ich bringe dies dir hin heute, mein mangelndes Selbstwertgefühl. Ich will nicht mehr weiter auf das schauen, sondern ich will schauen, dass du auf dem Thron sitzt und regierst und will mich davon erfüllen lassen. Amen.